Kulturmenü. Der Podcast mit Angelika Ortner.
Ich spreche mit meinen Gästen über bekannte Musikstücke aus allen Stil- und Zeitepochen. Wir hören passende Musikbeispiele und versuchen in unseren Gesprächen einen neuen Zugang zur Musik zu ermöglichen. Bevor ich heute mit meinem Gast über die Poesie im Wienerlied spreche, möchte ich mich kurz bedanken. Und zwar bei der IAV, Industrial Alpinists Vienna, Gesellschaft für gerüstfreie Höhenarbeiten. Dieses Unternehmen übernimmt die technischen Kulturmenü-Fixkosten im Jahr 2026. Ein Wienerlied, das ist nicht einfach eine Melodie mit irgendeinem Text drüber. Das Wienerlied ist eine Art, das Leben zu betrachten. Zwischen Schmäh und Schwermut entfaltet sich darin eine Poesie, die so einzigartig ist wie die Stadt selbst. Im Wienerlied steckt eine Melancholie, die sich nicht versteckt. Aber das Wienerlied ist nicht eine Flucht aus der Realität, sondern ein Blick mitten hinein. Liebe, Tod und Sehnsucht tauchen nicht als große Dramen auf, sondern sie passieren einfach, so wie das Leben selbst. Die Sprache spielt dabei die Hauptrolle und der Wiener Dialekt, oft belächelt und unterschätzt, wird im Wienerlied zur lyrischen Kraft. Lieb, Gefühl oder Weh, das klingt weicher, ehrlicher und vielleicht sogar ein bisschen näher. Das Wienerlied ist die Poesie in Tönen. Ein bisschen grantig, ein bisschen sentimental und immer voller Seele. Im Lied »Ein echtes Wienerlied« von Roland Neuwirth geht es ums Sterben. Aber nicht auf tragische Weise, sondern mit dem typisch wienerischen Schmäh, der zwischen Wehmut und Witz pendelt. Wir hören die Unausweichlichkeit des Todes mit einer humorvollen Gelassenheit. Dieses Lied zeigt, wie die Wiener Art über das Sterben zu sprechen sein kann. Makaber, poetisch und zugleich tröstlich.
Er hat einen Abgang gemacht, er hat die Botschen gestreckt, er hat ein Bandel gerissen, hat sie niedergelegt. Er hat sie der Pfeil von und angeschaut, er hat sie sozusagen ins Holzpyjama gehauen. Er hat die Bock aufgestellt, er hat einen Wurf angesagt, er hat sich schleifen gehen, er hat die Stufen bockt, er ist umgestanden, er hat's Bumme bogen, er ist als arme Söl zum Petrus aufgeflogen. Er hat sie abgelassen, wie das so schön heißt. Er ist noch schon gegangen, ob der Deckel passt. Zuerst hat sie rausgetrunken, mit den Fies voran. Jetzt lacht er sie statt Madel drunt die Wiener an. Oberleibung nimmt es nicht so schwer. Wer glaubt's mir, gewachsen waren nimmer mehr. Bei uns ist klar, das ist kein Schmäh, zwar besser so. Jetzt glaubt's mir's leid, weil jetzt du dir bei meiner Söhne kann.
Mein heutiger Gast Roland Neuwirth schrieb an die 400 Lieder für Duo- und Schrammelbesetzung sowie Tänze, Orchesterwerke, Theater-, Film- und Hörspielmusik. Seit 1974 steht sein Ensemble Die Extremschrammeln für die Erneuerung des Wienerlieds. Roland, du hast gesagt, wir wollen nicht über das Sterben im Wienerlied reden, weil das Thema ist schon so auszuzelt.
Ja, da wird zu viel Aufhebens drüber gemacht. Über eine Tatsache, die es überall gibt, nur bei uns. Lustig finde ich halt, wie man damit umgeht. in der ganzen Poesie, ne, das ist nicht wichtig, was man sagt. Es ist ja schon wichtig, aber weniger wichtig, als wie man es sagt. Also ich finde ja, das muss man nicht auf die Sprache runterbrechen allein. Nicht? Ich finde, man kann einen poetischen Akt setzen, der gar nichts mit Sprache zu tun hat. Zum Beispiel der Würstelstand vor dem Wiener Zentralfriedhof heißt eh schon Wurscht. Das ist großartig, oder? Ist für mich ein poetischer Akt, wo man sich fast auf Sterben gefreut nachher. So muss man lachen drüber. Ja.
Also das erste Lied, was wir gerade gehört haben, und dann verspreche ich, wir reden nicht mehr über das Sterben. Ja.
Das ist egal, also ich bin ja eh schon knapp davor, also mir macht das nichts aus, über Sterben zu sprechen. Nicht? Nur kann man immer so diese typisch journalistischen Sager daher, weil das einfach gut klingt, die Todessehnsucht der Wiener, nicht? Das ist ein Blödsinn. Nicht? Kein Mensch, der gesund ist, halbwegs bei Verstand ist, oder Todessehnsucht, es sei denn, er ist schwer krank und möchte erlöst werden oder ist eben psychisch krank. Nicht? Also ein gesunder Mensch, ein normaler, kann doch niemals eine Sehnsucht nach dem Tod haben.
Ist das der Grund, warum du dein Lied so genannt hast? Dein Lied heißt ein echtes Wiener Lied, obwohl diese Zeile in dem Lied ja nicht vorkommt. Ja, du hättest das Lied auch Abgratzen oder Holzpyjama oder irgendwie so nennen können. Ja. War das bewusst so gewählt, dass man eben nicht weiß, was in dem Lied passiert?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe das als typisches Sammelsurium von Ausdrücken hergenommen, die sich halt gerade beim Sterben, das ist ja immer auch tabu ein bisschen, gerade da manifestiert sich das am stärksten, nicht? Also ganz besonders arg. Wenn sie mal ausgetragen haben, mit den Füßen voran, das Holzpyjama gehauen und so, ist schon großartig. Gibt es in keiner Stadt sonst. Nicht? Da gibt es keiner Stadt, zum Beispiel in Deutschland, dass man immer sympathischer wird, die Bundesdeutschen, weil sie kabarettistisch und schon längst eingeholt, also überholt haben, vom Niveau her und auch vom Witz her.
Uns überholt, also die Österreicher überholt, meinst du?
Die Österreicher überholt haben, das ist meine persönliche Ansicht jedenfalls. Die haben aber in der Volkssprache, das kann ich ja gar nicht sagen, Volkssprache, das traut man sich heute gar nicht mehr sagen, aber doch so irgendwie die Leute, die sich mit Wien schon seit Generationen identifizieren, ja, und hier ihre Heimatstadt sehen, ja, die meine ich jetzt, ja, die haben ja schon von sich aus so eine poetische Ader. Also da sind im Dialekt vor allem drinnen. Nicht? Also das gibt es in Deutschland weniger. Also ich kann mich erinnern, meine frühen Deutschland-Tourneen, die ich hatte, da ist mir nur eine einzige Geschichte aufgefallen, die mir imponiert hat. Deswegen weiß ich es auch heute noch. Ich bin in Frankfurt am Fluss spazieren gegangen und kam vorbei bei so einer Apple-Wei-Hütte. Ja? Trinkt es halt diesen Apfelwein. Ja, ja. Und es war gerade Herbst und die großen Blätter sind runtergefallen. Und dann schaue ich, heißt das Lokal Hinterkopf, also Hinterkopf. Das ist großartig. Das nenne ich Poesie. Nicht? Ja. Du sitzt da schweigsam, weil ich mache immer so ein saues Gesicht wie der Apfelwein selbst.
Saues, ja.
Und sind nicht sehr gesellig und spielt sich alles quasi im Hinterkopf auf. Ich würde überhaupt sagen, die deutschen Leute, die bundesdeutschen Leute, die sind sehr humorvoll. Und das ist natürlich pro Region immer unterschiedlich, also sehr verschieden. Nicht? Aber diese Offensichtlichkeit, diese Allgegenwärtigkeit dieser poetischen, dieser Wortkreationen, ja, dieser Komposita, wenn man so will, die existieren in Deutschland nur im toten Winkel.
Im Gegensatz zu uns.
Im Gegensatz zu uns. Bei uns ist es allgegenwärtig.
Ja.
Allein schon das Wort Lass mich angelehnt.
Lass mich angelehnt.
Lass mich im Kraut, würde der Deutsche sagen.
Ja, oder, das stimmt.
Aber gib doch endlich mal Ruhe oder geh mir nicht auf den Geist, auf den Wecker oder so irgendwie. Ne?
Ja.
Aber also, lass mich angelehnt, also allein schon das Anlehnen. Man lernt da gemütlich und wir Ruhe haben. Ne? Lass mich angelehnt und das also negativ gemeint, abwehrend gemeint, hat was. Wie auch die Schimpfwörter bei uns ja großartig, fantasievoll sind. Zum Beispiel Es wird vulgär, aber ich muss es sagen, weil es so gut ist. Arschkappenmuster. Ist doch großartig. Woher hat man bitte sowas?
Ja.
Oder Schneebrunzer.
Ja.
Es ist wunderbar, da ist doch schon alles drin.
Genau. Und man übersetzt das auch nicht. Ne? Man kann das ja nicht übersetzen. So, dass es dann trotzdem den Inhalt transportieren kann.
Man kann das übersetzen, aber das hat ja, es geht um das Wie.
Mhm. Ja, den Schneebrunzer, das müssen wir vielleicht für die Hörerinnen und Hörer aus der Bundesrepublik übersetzen. Wie würdest du das denn machen, den Schneebrunzer übersetzen?
In den Schneeurinierer.
Na schau, und so
also
verlierst du.
Sie urinieren nicht Schnee, sondern ja. Sie urinieren in den Schnee.
In den Schnee, ja.
Und da bleiben so gelbe Spuren und was anderes bringt er nicht zusammen, ist eben ein Schneebrunzer.
Ja, genau. Mhm. Aber so verliert es den ganzen Schmäh
richtig.
Im Schnee.
Naja, natürlich, ja, richtig, nicht?
Ja. Manche Sachen kann man nicht übersetzen.
Man kann in Wirklichkeit gar nichts übersetzen.
Mhm.
In Wirklichkeit, gute Übersetzungen sind eigentlich Neudichtungen.
Ja, aber dir ist gelungen, etwas sehr gut zu übersetzen. Und da sind wir beim Unterschied zwischen der Poesie im Wiener Lied und der literarischen Poesie. Und das hören wir uns jetzt gleich einmal an, innerhalb eines Textvergleichs, der in Musik
Poesie ist immer literarisch. Es gibt schlechte Poesie und
Poesie. Ja, aber wenn wir jetzt über die Poesie im Wiener Lied reden, also über die wienerische Poesie, der Schneebrunzer ist halt poetischer als der Schnee in den Schneeurinierer. Ja? Können wir uns, glaube ich, schon einig sind, dass das eine die Poesie hat und das andere irgendwie nicht. Also wir hören uns jetzt einen Textvergleich an. Und zwar hast du selbst mit dem Pianisten Florian Krumböck Schuberts Winterreise aufgenommen. Und der Originaltext ist von Wilhelm Müller. Wir sind hier Ende 18. Anfang 19. Jahrhundert. Und wir hören uns jetzt kurz das Lied an, Die Post. Und zwar geht es da eben um jemanden, der auf Post von der Geliebten wartet und er bekommt aber keinen Brief von ihr. Es singt Adrian Erröth und am Klavier ist Eduard Kutrowatz.
Straße hier ein Posthorn klingt. Was hat es, dass es so hoch aufspringt, mein Herz? Was hat es, dass es so hoch aufspringt, mein Herz, mein Herz? Die Post bring keinen Brief für dich, was drängst du denn so wunderlich, mein Herz, mein Herz. Die Post bringt keinen Brief für dich, mein Herz, was drängst du denn so wunderlich, mein Herz, mein Herz.
Du hast den Text jetzt in, wenn man es so sagen will, in unsere Zeit interpretiert bzw. umgeschrieben. Und das klingt dann so.
Wenn gerade irgendwo ein Handy läuft, dann spüre ich meine ganze Einsamkeit wegen dir. Dann spüre ich meine ganze Einsamkeit. Wegen dir, ich bin im Netz nicht registriert, durch die Maschen gefallen, wie ausradiert. Wegen dir, wegen dir. Nicht registriert wegen dir, durch die Maschen gefallen, wie ausradiert, wegen dir, wegen dir. Doch auch wenn ich eine Nummer hat, war ich eine Nummer mehr schon nicht wegen dir. War ich eine Nummer mehr schon nicht wegen dir, wegen dir.
Ich habe wo gelesen in einem Interview, dass du gesagt hast, dass du den Text von der Winterreise für dich selbst geschrieben hast. Und ich glaube aber, dass die Leute deinen Text fast besser verstehen als den Text von Wilhelm Müller. Also hast du es nicht vielleicht doch auch fürs Publikum geschrieben?
Mein Gott, nein, man schreibt immer für sich selbst. Man schreibt das, was man sich traut zu singen. Also man schreibt das, was man selber glaubt. Das ist einmal das Allerwichtigste. Das ist einmal ganz vorne. Mhm. Dann kommt alles andere. Dann kann es schon sein, dass man sich denkt, ja, das war ganz wichtig, witzig oder so. Ja, aber das habe ich eigentlich nicht. Ich wollte es ja ursprünglich überhaupt gar nicht machen. Nicht? Mhm. Weil es mir unnötig und als Blödsinn vorkommt. Das ist mir eigentlich aufs Auge gedrückt worden. Ich wollte es erstens einmal überhaupt nur dann machen, wenn Schuberts Musik nicht angerührt wird. Mhm. Da darf kein Noten anders sein. Durch das, dass ich ein tiefer Bariton bin, eher, und der Vogel, für den ich geschrieben wurde, das war ein hoher Bariton, musste ich ein paar Mal kräftig transponieren. Das ist eh schon ein ziemlicher Eingriff in die Komposition. Das ist eigentlich eine Frechheit von mir. Nicht? Davon abgesehen, also ich wollte es nicht machen. Das Ganze hat so begonnen, ich habe einmal, da wollte eben der Florian Grumböck, der Pianist, einmal was mit den Schrammeln machen. Und da haben wir das naheliegende deutschen Tänze, es gibt ein Schrammel-Arrangement, das habe ich hergenommen und wir haben abwechselnd Klavier und Schrammeln gespielt. Diese drei. Mhm. Und dann haben wir gedacht, das ist aber wie ein Fremdkörper im Programm, da muss man wenigstens was Zweites machen, nicht? Und da habe ich den Wegweiser übertragen ins Wienerische. Und der ist so gut angekommen, womit ich gar nicht gerechnet habe, aber der ist so gut angekommen, dass der Florian dann gesagt hat, mach doch die ganze Winterreise. Ich sage, bist du wahnsinnig, das sind 24 Kilometer, da sind sie ein Jahr dran, mindestens. Ich habe was anderes auch zu tun, nur dichten. und erst bei der dritten Aufnahmesession, im Bösendorfer Saal in Wiener Neustadt war das, ja. Also war ich immer noch unsicher, ob das einen Sinn hat, das Ganze. Dann habe ich mir das angehört, einmal probeweise, was ich da mache. Und ich habe Gott sei Dank einen guten Tontechniker gehabt, einen wirklich guten Tontechniker.
Von Quinten.
Genau.
Andreas Rathammer.
Der Herr Andreas Rathammer. Und durch meine Mikrofonstimme, die ja eigene Qualität ist, nicht? Das darf man nicht vergessen, ist zugleich das Klavier, die Musik Schuberts, viel deutlicher zum Ausdruck gekommen als bei jeder klassischen Aufnahme. Ich habe überhaupt noch nie die Musik so toll gehört, wie bei meiner Fassung. Nicht? Und das hat mich dann schließlich überzeugt. Man dachte, das hat doch einen Sinn. Das hat doch einen Sinn, weil wenn man nachher nimmt, dieses im Dorfe, nicht? Dieser versetzte Einstieg, nicht? Das Achtel, und dann kommst du sofort. Nicht? Und was der da macht, das ist ja unglaublich. Also das ist ja schwer revolutionär. Nicht?
Ja.
Thank you.
Die Hundböen, es blinkt bewegungsmüde. Die Leute schlafen tief, sie waren draußen auf die Föder. Traumen von Novel, größere Maschinen, größere Silos und wir es mehr verdienen. Und morgen früh ist alles beim Alten.
Also das wollte ich, da hat es mich dann angefangen, immer mehr zu reizen. Nicht?
Also die ist zu dir gekommen, die Winterreise, in Wahrheit? Mit ein paar Helfern?
Naja, vor allem, ich hätte es nie getraut, wenn zum Beispiel der Text von einem Heine oder vom Rückert gewesen wäre. Mhm. Ja. Gut, Rückert war zu spät, aber von Eichendorf oder so. Ja. Hätte ich mich nicht dran rühren traut, ja. Nicht? Weil die Leute sind so kleine Götter für mich.
Ja.
Aber Wilhelm Müller, den heute für einen sehr mittelmäßig begabten Dichter, mhm, war halt auch Freimaurer, hat sich in diesen Kreisen immer herumgetrieben, der Franzl.
Mhm.
Und diese Freunde, die haben mir sehr, sehr geholfen auch. Die Themen, die Ideen, ja, das ist auch schon tausendmal gesagt worden.
Mhm.
Und nachdem die Romantik, die beginnende Romantik, überhaupt die Romantik, würde ich sagen, die Zeit war, wo man das Volkslied wieder entdeckt hat. Also die einfache Strophenform. Dann aber ein Wilhelm Müller gekommen ist und vom Haupt statt vom Kopf singt, ja. Und die hat sich auf mein Haupt gesetzt und so Geschichten.
Mhm.
Das ist ein Pathos, das ist mal zu überhöht, das ist Kitsch.
Mhm.
Also ich kann, und das kann ich wirklich mit Recht behaupten, weil da bin ich immer schon heikel gewesen, aber das absolute Gehör an diesen Dingen. Ich habe das Ganze vom Kitsch befreit, aber komplett, rigoros.
Mhm.
Also bei mir bleibt wirklich nur das Echte über.
Das habe ich gemeint, die Leute verstehen deinen Text besser als das Original. Also zum Beispiel mein Herz, bei dem, was man vorher gehört hat.
Das war das größte Problem, genau das Lied. Was mache ich mit dem,
wie wird das los?
Ja. Wie wird dieses blöde Herz los?
Ja.
Ich kann nicht singen, mein Herz, das traue ich mir nicht. Ja.
Und du hast gesungen wegen dir.
Ja, das hat ewig gebraucht. Das hat am längsten gebraucht, das Lied.
Wirklich? Aber,
ja, aber obwohl ich eh so meditiert habe, ja, was mache ich da? Wahnsinn. Und da bin ich auf die Idee gekommen mit dem Display,
ja,
mit dem Schwarzen und so.
Mhm.
Aber dann später bin ich drauf gekommen, Bilderbuch, die Gruppe, nicht?
Ja.
Hat das auch schon. Also, mhm, okay, gut, das habe ich nicht gewusst.
Das mit dem Display.
Ja, mit dem Schwarz, das ist ein sehr poetisches Bild.
Mhm, das schwarze Display.
Ja, und da kann man dasselbe sagen. Also ich habe überhaupt 5, 6 neue Dichtungen vornehmen müssen, dass anders nicht gegangen ist.
Ja.
Und wenn man das nicht in die heutige Zeit, auch mit der Flüchtlingssituation und so weiter, ja, nicht rüber transferiert, ja, dann hat er das Ganze sowieso keinen Sinn.
Mhm.
Warum mache ich es dann? Ja.
Mhm. Also wie lange hast du im Endeffekt gebraucht, weil du vorher gesagt hast, für die
Winterpreise? Ja, ja, bin ich gesessen.
Ah, wirklich?
Ja, ungefähr, ja.
Voller Herzblut?
Ja, also schon, natürlich. Ja. Bitte, das ist immer in Schubert, ja. Also, das heißt,
hast du im Schubert dann gesungen, wegen dir?
Ich habe jeden Tag mit ihm gesprochen.
Ja, wegen dir.
Dann Franzl, du, so, das sei mir nicht besser, aber...
Ja.
In deiner Zeit war das vielleicht Mode oder war das nicht so auffällig, aber heute kann man das einfach nicht mehr singen, das ist unmöglich.
Mhm.
Ja, entweder bin ich ein klassischer Sänger und mache das so, wie er es gedacht hat. Nicht?
Mhm.
Er hat ja den Wilhelm Müller vertont und nicht mich. Nicht?
Mhm.
ja, also oder und dann sehe ich das in seiner Zeit, wie es damals passiert ist, war es ja eigentlich das die übliche und, wie gesagt, die geschmackvollste oder die, gibt es auch anderes Wort, die sicherste und adäquateste Art ist, etwas zu rezitieren. Oder ich mache wirklich da textlich schon einen Fortschritt, würde ich sagen.
Mhm.
Ja.
Also ich mag sie gern, sehr, sehr gern, deine Winterreise. ja, erschienen bei Quinton Records, Empfehlung für alle. Großer Erfolg, ja, und in Wahrheit ist dein Text jetzt zumindest für die nächsten Jahrzehnte sicher auch zeitlos.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass das hält, was ich da geschrieben habe.
Ja, absolut.
Das habe ich wirklich sehr ernst genommen, dass da ja nichts ist, ja. Saß eines Tages in Hanals, in meinem Heimatbezirk, beim Arnoldo Eisgeschäft von Lichtenheiß. Auf einmal baut sich Frau Elisabeth Kuhlmann bei mir auf und sagt, gratuliere Ihnen zu Ihrer Winterreise, Herr Neuwirth. So muss man Schubert singen. Und weg war es wieder. Und das hat mir ein bisschen sicherer gemacht dann.
Wenn das die Frau Kuhlmann sagt, ist alles gut.
Natürlich, weil die hat begriffen, dass man die Lieder nicht blären darf.
Ja.
Ein Lied ist was sehr Introvertiertes.
Mhm.
Meistens zumindest, sonst wäre es ja eine Opernarie.
Ja.
Und die klassischen Sänger, finde ich persönlich, ja, machen den Fehler, dass sie immer glauben, sie müssen da irgendwo durchkommen und zeigen, was für Röhren haben. Ja. Dabei ist es viel eleganter und viel besser, wenn man einen Bentley mit 600 PS einen 30er fahren lässt.
Das ist ein Vergleich, den viele verstehen.
Der könnte, wenn er wollte, ja, aber er macht es nicht.
Sehr schöner Vergleich.
Weil es angebracht ist. Naja, wurscht.
Können wir sagen, Wiener Lieder sind nicht immer klassisch-poetisch im literarischen Sinn, aber sie haben eine emotionale und sprachliche Schönheit?
Mein Gott, das ist viel zu viel auf einmal.
Soll ich es einfacher formulieren?
Nein, nein, wieso? Solange man es versteht, ist ja okay. Also, wenn sogar ich verstehe, ist es schon richtig formuliert. Nein, ich glaube, das ist zu viel des Guten. Die Schönheit der Sprache und das ist also 99% aller Wiener Lieder. Ja? Und es gibt 70.000 geschätzte und werden täglich mehr. Ja?
Mhm.
Sind rettungslos kitschig, nicht? Unerträglich. Zu viel zu nostalgisch und
weinerlich.
Zu verlogen, weinerlich und sierslert.
Mhm.
Also genau das, wie der Veltliner nicht schmecken darf.
Mhm.
Also ich sage eher, das ist volkspoetisch, ja. Also wie der einfache Mann sie Poesie vorstellt. Und das Merkwürdige ist, es gibt ja nicht, die Leute sagen immer, es kommt auf den Dialekt an. Es gibt sehr viele Wiener Lieder, vielleicht sind sogar ein Drittel aller Wiener Lieder, die es so gibt, die sind hochdeutsch verfasst. Also es sind ja keine Dialektsongs.
Mhm.
Das darf man, abgesehen von einer Melodik, ist eh schon kein Dialektsong. Nicht? Aber man darf das nicht verwechseln mit dem Dialekt des Wiener Lied. Also das ist zwar in der Hauptsache dialektal gefärbt, oft nur gefärbt, manchmal wirklich in der Hochsprache. Und dann, darf man nicht vergessen, es ist ein sehr weites Spektrum. Nicht? Da geht es ja vom Couplet, vom Theatercouplet bis zur Operette und was weiß ich. Ja?
Mhm.
Und dazwischen sind Duette, der Dudel, also das nonverbale Singen und dann gibt es Walzerlieder, es gibt diese Heimatlieder, eigentlich, also wo Wien gelobt wird über den grünen Klee.
Mhm.
Das ist eigentlich das wirkliche klassische Wiener Lied, wo die Stadt also besungen wird. Nicht? Also da hat er damals in der Kaiserzeit noch der Wiener Selbstvertrauen gehabt.
Mhm.
Im Gegensatz zu heute. Nicht?
Ja, aber das ist interessant, wenn du sagst, das echte Wiener Lied, da geht es um Wien. Und ich verstehe unter Wiener Lied ein Lied, das halt eben im Wiener Dialekt gesungen ist.
Ja, aber es ist eigentlich nicht ganz richtig. Das muss nicht sein. Sondern viel wichtiger ist die Melodik. Die typische Wiener Melodik, wo du schon nach dem zweiten Takt, ohne dass gesungen wird, merkst, ah, das ist ein wienerisches Lied.
Mhm.
Oder wienerische Musik. Also du kannst das Chinesisch singen lassen, es bleibt trotzdem ein Wiener Lied. Ganz anders bei den Pop-Songs, bei den sogenannten Dialekt-Songs, Austropop und so Geschichteln, nicht? Die kommen von ganz woanders her. Da ist die Melodik amerikanisch oder irgendwie anders, jedenfalls nicht wienerisch.
Mhm.
Im seltensten Fall. Halbtöne gibt es gar keine. Vom Tanzer, den musikalischsten, das ist ein Sänger, abgesehen, der hat ein paar gescheitere Musiken geschrieben, aber wenn du da zum Beispiel das Chinesische oder singen lässt, dann denkst du, das ist ein amerikanisches Lied. schlampert gespielt, aber...
Ja, das macht das Wienerlieder. Aber weil du sagst, der Tanzer, der ist ein bisschen zwischen Austropop und Wienerlied, oder?
Am ehesten noch.
Am ehesten noch, ja.
Am ehesten, ja. So richtig wienerisch ist das alles nicht. Nicht?
Ja.
Vor allem die Halbtöne, genau. Die chromatischen Verbindungen.
Das Geschmierte.
Vor allem die Bassgänge. Das ist ja alles, das ist eigentlich eine gesetzte Musik, die kann man nicht improvisieren. Klar kann man es irgendwie spielen. Einen einfachen Zweig- und Zweiverkehrt Marsch kann jeder spielen und das kann man, also das ist nicht wurscht, aber. Aber das Schöne an dieser Musik ist halt diese ausgehirnte, melodische, mehrstimmige Folge, nicht? Aneinanderreihung. Das ist ja das Schöne an der Musik. Aus dem Grund bin ich dabei geblieben. Und vor allem, wie sie gespielt wird. Die Schellachs waren für mich ganz wichtig. Die historischen Aufnahmen, die waren eigentlich der Grund, dass ich dabei geblieben bin. Die waren der eigentliche Grund.
Mhm.
Also da ist um die alten Tänze gegangen. Und da hat ja der Originalgitarrist der Schrammel, der Gebrüder Schrammel, der Anton Strohmeier, der ist nämlich 90 Jahre geworden. Der einzige so alt geworden, der ist doppelt so alt geworden wie alle anderen. Und der hat in meinem selben Stockwerk, vis-à-vis von mir gewohnt, ich kann ihm eigentlich ins Wohnzimmer schauen, der Zufall. Oder Schicksal, wie man so will.
Im 17. in Herrn Aspetlich, ja.
In der Zeilergasse, dritter Stock, in einem Gemeindebau. Im Laien, eher im Alten. Da hat er seine letzten Jahre verbracht, ist immer auf die Alszen runter, auf ein Achtel gegangen. Das hat mir der letzte Werkelmann von Wien erzählt, der war bei mir zu Gast. Er hat gesagt, da kannst du umschauen, genau dort hat er gewohnt. Das ist unglaublich. Auf der anderen Ende von der Zeilergasse hat auch ein berühmter Kontergitarrist gewohnt, der Holbig. Also das ist wir sind ein Dreigestirn von Kontergitarristen in dieser Gasse, früher die Sautergassengasse. Naja, was wollte ich damit eigentlich sagen? Ja, genau. Und der hat im Alter noch drei Quartette geleitet. Also fast bis zum Abdanken hat der noch gespielt. Und zwar, ich weiß für die Leute nicht genau, die da mitgespielt haben, aber jedenfalls, das waren nur Leute, die aus einer ungebrochenen Tradition kamen. Die haben nur gewusst, wie das gehört. Ja? Und das ist das Tolle. Das klingt sehr exotisch für uns. Wie der richtige Blues, der auf der Veranda gespielt wird, ja, exotisch ist eigentlich, ja, aber die haben auch genau gewusst, wie es gehört. Ja. Und es ist zwar musikalisch, es sind da Welten auseinander, aber diese Auffassung, wann verzögert wird, ja, wie man den Ton ausschleift oder eben nicht, ja, und wie man den Bogen führt, ja, welches Vibrato man macht, welches Tempo man wählt, ja. Das ist auf den Schellachs zu hören, ganz deutlich. Die spielen so unglaublich fetzig und toll. Und auf einer von den drei Quartetten hat es eins gegeben, das hat sich Maxim-Quartett genannt. Da ist angeblich wirklich der Anton Strohmeier drauf zu hören. Ist nicht ganz gesichert, aber fast.
Du, und die Schellachs, die hast du daheim?
Ich habe ein paar Perlen. Ich habe keine große Sammlung, sehr kleine. Aber die habt das eine echte Juwele.
Ja, das glaube ich.
Nur mit dreisprachigem Label, nicht? Also Ungarisch, Französisch, Deutsch, also Wienerisch eigentlich.
Ja.
Hätte man die Engländer nicht gehabt, die da durch die Welt gefahren sind und die ganzen Aufnahmen gemacht hätten, wir wüssten nicht, wie die damals gespielt haben. Weil unsere eigenen Leute waren dazu zu blöd, muss man ehrlich sagen, wie immer.
Ja.
Für die war das vielleicht auch zu selbstverständlich. Die hätten gar nicht geglaubt, dass es einmal nicht gibt oder dass es so ins Hintertreffen gerät. Wir kommen aus einer gebrochenen Tradition. Das ist ganz entscheidend. Der Satz ist entscheidend. Wir kommen alle aus einer gebrochenen Tradition. Es gibt keinen linearen Faden mehr. Es gibt nicht mehr die Alten, die dir das weitergeben und du übernimmst das. Also du spürst nicht mehr die Hand, die du gerade ausgelassen hast, die freigeben worden sind. Du spürst das nicht mehr, weil es gar nicht da ist. Oder weil die Hand schon was anderes in die Hand drückt. Ich weiß nicht was, aber es kann viel sein. Tradition ist ja per se schon mal nicht unbedingt was Gutes. So.
Wenn man es nicht reflektiert.
Das ist ja, das ist alles eine philosophische Angelegenheit. Nicht? Also wie stehst du zur Welt? Aber es ist eine, ich sage immer, Kunst ist Privatsache. Wirklich. Erst im Augenblick, wo du es verkaufst, hört es auf, Privatsache zu sein.
Ja, aber das deckt sich auch mit dem Satz, den du vorher gesagt hast, man schreibt immer für sich.
Richtig, so ist es. Und für ein paar Leute, die immer die man immer im Kopf hat. Nicht? Also nicht ganz allein. Also man braucht schon einen Ansprechpartner.
Mhm.
Imaginäre. Mhm. Aber wirklich, das wirklich gegeben hat die Leute. Mhm. Mein Vater ist auch so einer. Von meinen Eltern habe ich sehr viel an Geschmacksbildung mitbekommen.
Mhm.
Das finde ich überhaupt das Allerwesentlichste. Die Leute haben überhaupt keine Geschmacksbildung, deswegen bauen sie so scheißlich. Deswegen schaut alles so grauslich aus.
Mhm. Ja, da sind wir bei der Schönheit.
Naja,
die viel Kunst fehlt.
Und Kultur.
Ja.
Für uns ist es Balsam. Ja, wenn man in ein altes Haus reingeht, wie das da zum Beispiel, und sich das schön an Schmiedeisernen arbeiten und wie die Proportionen stimmen. Herrlich, nicht?
Mhm.
Aber manche Leute haben das Gefühl nicht ganz einfach. Die sehen was anderes. Ich möchte, dass die Eingangsteam mit mir spricht. Das ist ja wichtiger, ja.
Das wäre auch eine schöne Zeile, oder? In einem Wiener Lied. Ich möchte, dass die Eingangsteam mit mir spricht.
Ja. Was ist schon Wiener Musik? Was willst du überhaupt von unseren Leuten? Also die Leute sind ja, die jungen Leute überhaupt, sind ja die größten Sprachverräter.
Mhm.
Da redet ja keiner mehr wienerisch. Nicht einmal das österreichische Hochdeutsch, nicht auch das bundesdeutsche Idiom. Nicht? Was willst du? Das habe ich nicht einmal vorher verfolgt, dass er seine Sprache verloren hat. Also eine Sache, da sagst du, was wollen sie? Die Sprache verändert sich.
Mhm.
Also dann Germanisten sagt, der fährt dann die Gurgel. Sprache verändert sich selbstverständlich nicht. Ja?
Mhm.
Es verändert sich der Zugang zur Sprache. Und wenn jetzt durch bundesdeutsche Ausdrücke das Wienerische ersetzt wird oder durch Amerikanische,
ja,
dann ist das ja keine Veränderung der Sprache, im Gegenteil. Sie wird ärmer, sie wird also dezimiert dadurch. Wenn du so statt geschmackig lecker sagst, ist das geschmackig weg,
mhm,
und übrig bleibt lecker und das ist nicht unsere Sprache. Und wenn das statt vierte Tschüss kommt, das ist ja flächendeckend bereits in Österreich der Fall, jeder Bauernbauer sagt Tschüss. Das ist lächerlich, ja. Ist eigentlich, du merkst ja, was da los ist. Nicht? Dann ist es eine Verarmung der Sprache.
Mhm.
Die wird langsam, sukzessiv, aber sicher ausgelöscht. Die verändert sich nicht. Also ich finde, Erfolg, dass er Sprache verloren hat, ist die größte Katastrophe überhaupt. Da bin ich Apokalyptiker, der ich an sich nicht bin, aber in dem Fall schon. Man kann nur über die Musik, ich unterrichte an der MDW, also habe ich da eigene Klasse, man kann nur über die Musik versuchen, den Dialekt wieder irgendwie, die Sprache zu renaturieren, würde ich mir mal ausdrucken. Weißt? Mhm. Das ist ja alles ein begradigtes Flussbett, wo nichts drinnen lebt. Ja, das schießt dahin und wie die Monokultur. Alles klingt gleich, x-beliebig.
Mhm.
Also jetzt gehen die, ich bin ja ein Fischer, begeisterter. Ich kriege das ja mit, nicht? Dass wieder die Aufsteighilfen machen für die Fische, nicht? Und die Ufer also verwildern lassen und wieder also das Begradigte wieder wegtun und dass dann das Wasser ein bisschen einen Auslauf hat, dass sich mehr Lebewesen wieder, die dorthin können, bilden können. Nicht?
Mhm.
So sehe ich das als einzige kleine, winzige Chance zumindest, dass der Dialekt nicht komplett vergessen wird. Also, dass er wieder Fuß fasst, an das glaube ich nicht.
Mhm.
Aber dass er zumindest nicht ganz vergisst, dass nur eine Minderheit, eine kleinste Minderheit von irgendwelchen gescheiten Leuten, ja, dass ich das irgendwie pflege und ganz bewusst zu sprechen. Diese Chance sehe ich schon noch. Aber diese Leute müssen intelligent sein, die müssen wissen, was sie da machen und warum sie es machen. Und vor allem die Liebe zum Klang der Sprache, zu dem Witz auch haben. Nicht? Also, ich meine nicht Spaß, Witz.
Ja.
Das ist ein großer Unterschied.
Ja.
Also Sinn. Ja. Ja.
An der Stelle würde jetzt ein Lied gut passen. Es ist halt wieder eine alte Aufnahme von Hans Moser.
Hm.
Ich kann mein Schlüsselloch nicht finden.
Ja, das ist ein guter Text.
Wie ich am Weg zum Wirtshaus war, da war der Weg noch gerade. Und jetzt sind lauter Kurven drin, sodass sich alles dreht. Wenn ich an einer Ecke wo lehn, da steht gleich Parkverbot. Der Weg ist schwierig, na, mein Lieber, geht dir gut. Wenn ich zu einer Kreuzung komm, da schreit der Wachmann, halt! Sie gehen ja rings in Gräsern um, sie schwanken der Gestalt. Da lache ich ihn ganz freundlich an, sag ihm ins Angesicht. Wenn Sie das stört, mein Herr, mich stört es nicht. Doch jetzt vor meinem Haustor vergeht mir der Amor. Zum Teufel, was ist denn, mein Gott, was ist das nur? So was, ich kann mein Schlüssel doch nicht finden. Ja, sagen Sie mir, wie kann denn das verschwinden? Es war bis heute noch immer dort. Doch einmal ist es fort, mein Ehrenwort. Ach, sowas. Ich glaub, das Schlüsselloch, das pflanzt mich. Sehen Sie, sowas kränkt mich, sowas pflanzt mich. Jetzt habe ich den Schlüssel in der Hand und stehe wie deppert um ihn an. Jetzt geht's schon gegen früh. Kinder und alles schaut auf mich. Wer hat den Griss an Bord? Der Schlüssel? Oder ich? Ich kann mein Schlüssel auch nicht finden. Ja, wie gibt's denn das? Wie kann denn das verschwinden? Da könnte weinen wie ein Kind, dass ich das Schlüsselloch nicht finde.
Das ist ein super lustig. Text, das ist lustig und er spricht's ja. Also er singt ja, ja wenig. Das ist schon aber
eine Jahrhunderterscheinung, nicht? Wie der Gwaltinger und so die Leute. Aber der hat zum Unterschied zum Gwaltinger Singer kennen. Und zwar nicht schlecht, sogar dudeln. Ja. Und sein Kompagnon, der Paul Hörbiger, nicht, hat sogar die Schrammelquetsche gespielt. Also die Knäpferl, die richtige. Das ist ja auch so eine Geschichte, nicht? Wieso verschwinden die Instrumente?
Das kann keiner mehr spielen.
Das ist typisch, gell? Das interessiert sich keiner dafür. Nicht? Okay, ja, mag sein, aber es ist ja nicht vor, es wird ja nichts vorgeschrieben, Gott sei Dank. Aber wir haben eigene Instrumente, die gibt es nur in Wien, die wurden auch hier erfunden. Das ist die Knäpferlharmonika, die chromatische, die alle Töne drauf hat, im Unterschied zur steirischen, die wie eine Mundharmonika funktioniert, auf Zug und Druck anders und nur vier Stufen spielen kann, kein Mollakkord, außer er gibt sie gerade. Und die Kontergitarre. Ja, die spielen alle auf der Tastenquetschen, wenn sie überhaupt Harmonika spielen, oder auf der falschen Knäpferl.
Aber deine Studenten, wenn du sagst, auf der MDW, wollen die etwas reproduzieren? Kennen die den Hans Moser und die Schrammelbrüder?
Nein, das kennen die alle nicht.
Kennen die nicht?
Nein, natürlich nicht, die wenigsten, ganz wenige.
Ja, aber was wollen, also ich meine, was wollen die dann? Wollen
die
dann
kommen
was?
Her, weil sie singen wollen.
Ihre eigene?
Ihre eigene nicht. Obwohl ich es animiert habe dazu, selbst was zu schreiben, vor allem die Frauen.
Ja.
Das ist nämlich auch so eine ganz interessante Geschichte, ne, die ich überhaupt nicht verstehe. Wie kann man die Hälfte der österreichischen Bevölkerung einfach weglassen, totschweigen? Es gibt kein einziges Lied, kein einziges von einer Frau komponiert, von den 70.000 Wiener Liedern. Damit habe ich sofort gebrochen. Also wir haben auch geschaut, die meisten sind eh Madeln, die zu mir kommen. Sie schreibt es sofort, und zwar wie die Hölle. Und es sind großartige Lieder rausgekommen. Wirklich gut, musikalisch interessant und auch textlich gut. Wirklich, also.
Wirklich kein einziges Lied?
Nein, nicht es ist irgendwie ganz bekannt. Es gibt eine gewisse Lina oder Lini Fink, ja. Angeblich eine Wirtstochter, die hat gesungen immer beim Heurigen, ja. Und da gibt es ein Lied, das Hermann Downs heißt es, ja. Das ist ein langsamer, ziemlich geiler Ländler, so eine erdige Musik mit einem Dudler hintran. Das soll angeblich von ihr sein, aber das ist nicht gesichert.
Das heißt, die Frauen waren eher Interpretinnen als
Interpreten, sind sie gefeiert worden wie die Stars natürlich, ja. Das stimmt schon, aber es ist ihnen auf den Leib geschrieben worden, was sie singen. Selber geschrieben. Vielleicht, das weiß ich nicht, gibt es da so Pseudonyme. Nicht? Haben unter einem Pseudonym und haben das als Männer sich ausgegeben.
Weil die Frauen nicht verlegt werden oder
ja,
nicht gespielt
oder solche,
werden.
So Blödheit, nicht? So unglaublich, das ist eigentlich unglaublich.
Ja.
Also, naja, das wollte ich nur sagen, weil das ist ja verdammt wichtig. Ich will schon wissen, wie eine Frau das sieht, ehrlich gesagt. Der Musik würde das auch gut tun.
Ja. Ein Aufruf an alle, die das hören. Schreibt's Wiener Lieder.
Außerdem, was ja auch eine große Katastrophe ist, es wird an der MDW nicht Text unterrichtet. Lyrik ist ein Fremdwort. Dabei ist es schon dem Ausdruck Lyrik das Instrument, nämlich die Lyra drin. Mhm. Wenn ein Dichter kein Sänger ist, ist er kein Dichter. Es geht um Musik, auch im Text. Ja? Mhm. Wie klingt was? Wie kommt es an? Wie fetzt es oder nicht? Oder ist das zart, grob? Das ist alles, welche Silbe tragt den Ton? Mhm. Wie schaut es mit der Reimform aus? Ich warte mit der ganzen Versgestaltung etc. Das lernen sie bei mir, weil das ist, ich weiß gar nicht, ob ich das darf. Ja. Ich mag es einfach, weil wenn es um ein Lied geht, ist der Text bitte mindestens so wichtig wie die Musik. Und je nachdem, in welcher Form oder ich die Verse bilde, desto neuere Sachen entstehen musikalisch auch dadurch. Ja. Ich war zum Beispiel der allererste, ich kenne kein vergleichbares Beispiel, der die dritte Asklepiadische Strophe, das ist ein klassisch griechisches Versmaß von Asklepiades, der drei Strophen quasi erfunden, ja, wenn man so will, im Wienerischen verwendet hat. Nicht? Die war damals nicht gereimt, ich habe es halt gereimt. Und dadurch ist eine neue Musik entstanden, indem ich einfach diese Form, ohne dass ich es verziert habe, verlängert, wie es der Schubert mit den Jamben gemacht hat, sonst weiß ich ja unerträglich gewesen, wenn er das nicht gemacht hat. Weil es immer das ewige Klapperei mit den vierebigen, dreiebigen Jamben, das Saufarzt. Aber diese interessanten Formen, die für mich vollendet sind, ja, also wenn man die so beläst, ja, dann kommt plötzlich eine völlig neue Musik raus. Da gibt es ja noch unendlich viele weiße Flecken auf der musikalischen Landkarte. Also das ist eine Katastrophe, dass Lyrik nicht in der Musikuniversität, dass Lyrik nicht zur Musik zählt. Dass es einfach vielleicht bestenfalls nebenher erwähnt wird, wann überhaupt. Ja.
Wo wird das unterrichtet? Am Reinhardt-Seminar? Gibt es dort, wenn man Schauspiel
ausbildet? Das vermute ich schon stark. Ja. Also wenn es dort nicht, also wo dann sonst? Ja.
Ja.
Die Germanisten haben sicher die meiste Ahnung davon. Ja. Die haben aber wieder mit Musik nichts am Hut. Nicht?
Ja.
Das ist.
Ja, das gehört halt zusammen, so wie
Dichter,
du sagst.
Und da schätzt man immer, der muss wie also aus dem Ärmel schütteln an Alexandrina, bitte. Ich meine, das ist eine Selbstverständlichkeit, wenn ich diese. Muss ich einen kleinen Finger haben, bitte. Die heutigen Lieder mache, ich will es nicht namentlich, weil das tut man nicht, ja, aber wenn man die so anschaut, was die zusammenschreien. Da ist es eh so eine watschen einfache Jamben-Geschichte wieder, vierhebrige Jamben mit Kreuzreim. Die ist aber nicht reimen. Nicht einmal schlecht reimen, sondern gar nicht. Da krampft es mir im Magen zusammen. Das ist wie der falsche Ton in der Musik. Ja? Mhm. Reim bedeutet Anklang. Wenn das aber nicht anklingt, aber man erwartet es, ne? Weil schon vorher das auch so war. Und kommt bei sich nicht, das ist wie ein Schlag in den Magen. Ist aber nicht beabsichtigt. Sie hören es nicht.
Mhm.
Sondern der Hörfehler.
Und du hörst es und es tut dir weh?
Natürlich höre ich das. Ich schreibe seit meinem 9. Lebensjahr kontinuierlich und ich bin für 75 jetzt. Nicht? Also wenn sie jetzt nicht höre, dann ist ja. Nein, ich höre das schon immer. Ja. Bei mir war der Reim immer sehr wichtig für den großen Dichter Peter Rümkow übrigens auch, den ich kennenlernen durfte. Also der hat den Reim wieder ins Spiel gebracht, das moderne Dichter.
Was wäre denn für dich jetzt so auf die Schnelle, welches Lied fällt dir ein, das dir am Herzen liegt, das perfekt gereimt ist oder perfekten Text hat und mit der Musik zusammen gut passt?
Da gibt es ja schon Gott sei Dank mehrere.
Ja, aber so.
So auf die Schnelle, da fällt mir zum Beispiel, also die jüdische Komponente ist für mich sehr wichtig, weil die haben die gescheitersten Texte und auch am besten gemacht. Die haben sehr viel Witz, die haben das Wienerlied sehr bereichert.
Mhm.
Der letzte war der Bronner, der wirklich erkannt war, eine Größe für sich. Den durfte ich Gott sei Dank auch näher kennenlernen, habe mit ihm gearbeitet sogar. Ja, also, da würde mir einfallen, der Fritz Spielmann.
Mhm.
Der war damals ein Hollywood-Komponist, Wiener Jid, der ausgewandert ist und Filmmusik geschrieben hat. Und der hat aber auch zum Beispiel das Wienerlied geschrieben, ich muss einen Doppelgänger haben. Ich weiß jetzt nicht, von wem der Text ist.
Sollen wir kurz nachschauen, von wem der Text ist?
Das ist ein alexandrinisches Versmaß. Ist kein Alexandriner, weil die Zäsur nach der dritten Hebung fällt, weißt? Aber
ich wollte es gerade sagen.
Andere Form, ja? Und dadurch so interessant in der Musik. Das so, ist perfekt geschriebener Text. Es ist großartig.
Wiener Lied von Hans Haller, Fritz Spielmann und Stefan Weiß. Also der Text ist von Hans Haller, hätte ich jetzt gesagt, ja.
Mir schaut für gewöhnlich kein anderer ähnlich in dieser Stadt, die 2 Millionen Menschen hat. Doch seit ein paar Tagen muss ich Ihnen sagen, ich bin ganz platt. Ich habe in dieser Stadt ein Duplikat. Ich muss einen Doppelgänger haben, der was an Wein trinkt und der im Obendrein am liebsten noch zu zweit. Denn jener Psoffene in Nussdorf mit den Pupperl auf dem Knie, das war nicht ich, das war nicht ich. Ich muss einen Doppelgänger haben, sag ich mir täglich, sonst wär die ganze Sache ganz und gar unmöglich. Ich kann da nicht zu gleicher Zeit mit einer Frau allein in Nussdorf und in Grinzing sein. Ich muss einen Doppelgänger haben, ich muss einen Doppelgänger haben. Sehnst du's nicht ein, da senkst du doch ein. Ich komm zum Rasierer, da schreit der Papierer, ich werd ein Ohr. Der hat schon wieder lange Haar. Da geh ich halt wieder und setz mich wo nieder, mir gibt's einen Stich. Vielleicht sitz ich zu Haus und wart auf mich. Ich muss einen Doppelgänger haben, sag ich mir täglich. Sonst wär die ganze Sache ganz und gar unmöglich. Ich kann da nicht zu gleicher Zeit mit einer Frau allein in Nussdorf und in Grinzing sein. Ich muss einen Doppelgänger haben, ich muss einen Doppelgänger haben. Sehnst du's nicht ein, da singst du doch ein.
Die Textdichter um zum Beispiel um den Hermann Leopoldi herum, nicht? Da sind wir mit den besten Textern umgeben. Der Peter Herz zum Beispiel, nicht? Oder der Wau Wau, der Pseudonym, oder Salpeter ist auch so ein Pseudonym. Das waren lauter jüdische Dichter, die sich ums Klavier geschaut haben und irgendwie wirklich stanzelt. Das waren großartige, perfekt erarbeitete, wirklich fundamentierte Könner. Und das hört man. Das ist so ein gigantischer Unterschied. Als wenn ein Holz plötzlich gegen die Maserung zugeschnitten wird, dann trat es an den Morgen um. Nicht? Mhm. Also,
ja, aber das bedeutet, dass man all diese auf jeden Fall hernehmen muss, sich an ihnen inspiriert, also dass man sich Inspiration holt bei ihnen, ja, dass man auch deine Sachen hört und am Ende können wir nur hoffen, dass das Wiener Lied nicht ausstirbt. Jetzt haben wir schon wieder beim Sterben.
So, ja, eh, klar, auf das rennt es ja hinaus. Ne? Das rennt ja nicht aufs Leben hinaus, sondern es rennt ja aufs Ableben. Ja. Das ist ja die Ungerechtigkeit, die große. Eigentlich ein Skandal. ich habe wie gesagt, es ist nicht jeder ein Dichter. Ja? Das ist ganz einfach. Es ist auch nicht jeder ein Musiker.
Ja, ja. Dann tun sich halt zwei zusammen.
Und verwandt das uns an die Dichter und die Musiker, weil das ist eigentlich auch dann, wie die meine Mutter immer so schön gesagt hat. Mhm. Ne? Jetzt müsste man die Musiker empfänglicher machen auf Textgestaltung. Es gibt ja viele Musiker, also überhaupt, die ich kenne, ja, das sind textaffine Leute. Denen ist es sehr wohl nicht wurscht, was so gesungen wird. Und die erfreuen sich an diesen kleinen Sprachspielen, die es da gibt, und Binnen- und Doppelreime und was weiß ich was alles. Das ist die Virtuosität in der Verskunst, würde ich mal sagen. Ja, dieses originelle Reimen. Ich habe zum Beispiel so ein Lied, das ich auch so in der jüdischen Tradition eigentlich gemacht habe, das ist, ich brauche einen neuen Körper. Schau dir da die Reimbildungen an, das sind schon eine Sache für sich.
Na, das horchen wir uns gleich an.
Ich komm zum Wiesstelmann, dort ist ein Riesenstar, weil dort geht's um die Wurst und ich hab so einen Durst. Wenn ich da warten will, sind meine Bandschein hin und ich bin eh nicht gesund, ich bin komplett am Hund. wollt was weitergehen, kann kaum noch aufrecht stehen. Na endlich komm ich drauf, er schaut mich fragend an und sagt, was will ich mir denn? Einmal vom Üblichen, drauf sag ich ungeniert, weil ich bin miert. Ich will einen neuen Körper, denn der alte ist ein Wrack. Ich lebe mich selber wie ein Scherper, ich bin nimmer mehr auf Zack. Ich will einen neuen Körper, der alte, der boxt nimmer mehr. Ich will einen neuen Körper, wo krieg ich einen Körper her?
Eine schöne Melodie, gell? Ich meine, jetzt auch nicht schreiben brauchen, ich da gleich weiterspielen können, nicht? Aber eine schöne Melodie. Ich weiß gar nicht, ob die von mir ist, vielleicht habe ich es gecovert.
Ein älterer Mann gibt an mit seiner jungen Frau und denkt, die Sache ist geritzt, weil er auf Reichtum sitzt. Doch noch ein Jahr genau schaut sie die Ehefrau einmal ihren Ehemann so aus der Nähe an. Wenn der was anderes hat wie nur ein Stangengeld, schnappt er und rennt mit Samt sein Geld auf Standesamt. So den Beamten glotzt, der sie verheiratet hat, so geht es nicht, was glaubst, schaut her da Hans. Ich will einen neuen Körper, denn der alte ist ein Wrack. Wo soll ich mit dem alten, der pariert nicht, der hängt mir am Knack. Ich will einen neuen Körper, der alte, der boxt nimmer mehr. Ich will einen neuen Körper, wo krieg ich einen Körper her?
Das ist, glaube ich, schon sehr professionell gemacht.
Finde ich auch.
Ja, also ich muss ja mit mir selber lachen können beim Schreiben.
Ja.
Da fallen mir immer so witzige Menschen ein, was die davon halten, denke ich mir immer, ob die darüber lachen können. Mhm. Oder ob sie sagen, ich sehe schwach, hörst, genier dich. Weißt du?
Ja.
Das ist mir, immer beim Schreiben geht es mir so, wenn ich was Witziges schreiben mag.
Mhm.
Also was Spaßiges, sagen wir so. Ja, die anderen Sachen kommen sowieso, die müssen raus, also die ernsten Geschichten. Die Vertonung ist was ganz anderes. Das ist eine ganz andere Vorgehensweise. Du hast einen fertigen Text und den versuchst du jetzt zu vertonen, wie es der Schubert eben gemacht hat.
Mhm.
Der ist da tagelang im Wald spazieren gegangen mit einem Text von Müller und hat das dann so. Ja, aber wenn du selber eine Idee im Kopf hast, ne? Und die Form auch, die adäquate Form, dann hast du die Musik auch schon im Kopf. Wenn auch nicht ganz ausgearbeitet.
Mhm.
Und da musst du nicht im Wald gehen. Ja? Das kann da zur Hauptverkehrszeit am Gürtel auch passieren. Dass dir die stillsten Lieder einfallen. Mhm. Und drum um die herum ist halt der ärgste Wirbel. Ja? Ja, die Ausarbeit ist eher dann das Ausarbeiten. Mhm. Da sollte man Ruhe haben. Also.
Ja.
Mein Gott, da fallen die blauen Jahre für Jahre. Und nix ist, hat nur das, was einmal war. Aber einmal hast du den Deckel drauf, weil schließlich es nimmt alles seinen Lauf. Ja, es nimmt alles seinen Lauf. Es nimmt alles seinen Lauf.
Aber eine schöne Mischung zwischen Leichtigkeit und Tiefgang war das heute.
Also wenn man so kurz war, versucht, auf deine Fragen einzugehen.
Ja, danke, ist gut gelungen.
Meistens vergieße ich alles, was ich sagen wollte. Aber
wir haben es gut zusammengekratzt. Aber die letzte Frage, die alle bekommen, die kriegst du auch. Roland, was können Kunst und Kultur zu einer besseren Zukunft beitragen?
Gar nichts.